Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Zum Magazin für Medien und digitale Kultur begrüßen Sie Katja Bigalke.
Und Martin Böttcher, hallo. Sie haben es sicher mitbekommen, zum 11. Mal fand diese Woche in Berlin die Netzkonferenz Republika statt. Und wie jedes Jahr wartete sie mit einem noch viel größeren und umfangreicheren Programm auf. Aus Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Vorführungen und Workshops zu Netz- und technikrelevanten Fragen und Visionen.
Wie jedes Jahr ging es natürlich auch dieses Jahr darum, Ideen zu entwickeln, um die Gesellschaft zu verändern. Zum Guten natürlich und natürlich vor allem mit technischen Hilfsmitteln.
Ob das geglückt ist und wie viel Lösungspotenzial am Ende hinter der diesjährigen Republika und ihrem Slogan Laugh Out Loud steckte, das fragen wir uns heute bei Breitband.
Bevor wir aber gleich einsteigen in die Diskussion, unter anderem mit dem Kreml-Kritiker Garry Kasparow, dem Politikwissenschaftler Stephen Hill und der Designerin Nelly Ben-Hayoun, alles Redner auf der Republika, atmen Sie jetzt erstmal kurz durch bei Lion Tamer vom ganz frischen Debütalbum der kanadischen Band Run Maggie Run.
From a sunny day to a screaming hell. What's it to you? Sunlight gleaming on a gloomy day. Seeing the through her space. When she gonna grab her? The stars are bright in your favor. Gleaming on a gloomy day, I've seen the fiddler's baby. When she gonna grab her, the stars can light in your favor. And I'm the chair, and you're the light neighbor. And I'm the chair, and you're the light
neighbor. Breitband mit der Republika-Ausgabe. Im Prinzip ging es auf der Republika ja immer auch darum, um den Versuch, digitale Lösungen für Probleme aller Art zu finden. Klingt ja auch gut. Technik löst Probleme. Deshalb unternehmen auch viele Firmen im Silicon Valley genau diesen Versuch.
Allerdings gehen die Lösungen, die da entwickelt werden, oft haarscharf an den Problemen vorbei. Der Publizist Evgeny Morozov hat diese Entwicklung schon im Jahr 2013 als Solutionismus beschrieben und kritisiert damit, dass wir uns, wenn wir herausfinden wollen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen, zunehmend auf Algorithmen verlassen und zunehmend daran glauben, es gäbe technisch eindeutige Antworten auf komplexe Fragen.
Wir fragen uns jetzt, wie viel Solutionismus noch in der Republika steckt, einer Konferenz, auf der die Technik-Euphorie immerhin ziemlich verbreitet ist. Jule Eickmann hat sich umgehört.
Am Anfang stand die Euphorie. Euphorie für Technologie. Mithilfe der digitalen Möglichkeiten schien so vieles möglich. Freier Zugang zu Informationen, freie Kommunikation, alles für alle.
Naja, wir hatten eine Zeit des Aufbruchs und der Utopien, in dem der freie Fluss von Informationen das war, was gewollt wurde.
Sagt Paul Klimpel, Jurist, Kulturmanager, Beobachter der Digitalisierung.
Information must be free, die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, die Vorstellung, dass wir alles hinter uns lassen und mit freier Information in ein goldenes Zeitalter segeln. Und das hat tatsächlich auch viel bewirkt und hatte eine unheimliche Kraft.
Eine Kraft, die sich mittlerweile in fast allen Bereichen erschöpft, wenn nicht in das Gegenteil verkehrt hat. Paul Klimpel spricht von der Konterrevolution. Beispiel Urheberrecht.
Wir hatten lange die Vorstellung, wir können Vervielfältigung nicht mehr kontrollieren durch die Digitalisierung. Inzwischen ist es so, dass durch die Digitalisierung eine totale Übernahme von Kontrolle durch die sogenannten Rechteinhaber erfolgt. Also früher konnte man ein Buch kaufen und konnte es verleihen, verkaufen, verschenken, vererben. Heute kriegt man eine Lizenz zum Lesen dieses Buches und kann mit dem sogenannten E-Book gar nichts mehr machen.
Der Traum von der Verwirklichung der Meinungsfreiheit, abgelöst von Hate Speech-Debatten, Fake News und der vermeintlichen Notwendigkeit der Beschränkung freier Meinungsäußerung. Post-Privacy, die Vorstellung eines freien Umgangs mit Daten, längst überwunden.
Also wir haben an allen Bereichen ein Backslash, wo dieses, das Credo der Anfangsjahre, Information must be free, ins Gegenteil verkehrt wurde.
Aber weder die Revolution noch die Konterrevolution werden das letzte Wort sein. Auf den Hype folgt immer die Ernüchterung. Wichtiger sei, nicht von einem Extrem ins andere zu kippen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch.
Wie das ein Kollege von mir, Felix Stalder, mal geschrieben hat, in dem Maße, in dem die Digitalisierung eben überhaupt nicht mal als solche problematisiert wird, sondern als selbstverständlich angenommen wird, in dem Maße wird sie erst wirklich unser Leben umfassend bestimmen. Und da sind wir noch nicht, weil eben es Digitalkonferenzen wie die Republika gibt, wo offensichtlich immer noch das neue Thema ist, das neue dieser digitalen Technologien, neue Probleme und so weiter.
Bleibt die Frage, wo wir jetzt stehen. Jetzt, da die Euphorie der Anfangsjahre verflogen ist, aber die Digitalisierung bereits tief in alle Bereiche des öffentlichen Lebens eingesickert.
Na, wir stehen irgendwo zwischen der Feststellung von Sascha Lobo von vor, wann war es, 2 Jahren, das Internet ist kaputt oder irgend sowas, ne?
Sagt Saskia Esken, ehemals Softwareentwicklerin, jetzt Bundestagsabgeordnete, Schwerpunkt Digitalisierung.
So eine Feststellung, hey, das ist vielleicht doch nicht das ganz große Heilsversprechen, das Emanzipatorische, das wir uns gedacht hatten, weil es ist halt auch einfach gut und böse, ja, und schön und gefährlich. Und wir haben den Blick wahnsinnig geweitet, einfach dadurch, dass es nicht mehr so eine Nischengeschichte, nicht mehr so eine Nerd-Ecke ist.
Die Wahrheit ist, die Wirkung der Technologie auf die Gesellschaft werden wir in ihrer Komplexität nicht erfassen. Vielleicht niemals erfassen. Die digitale Technologie ist wie der Igel, der der Gesellschaft immer wieder zuruft: Ich bin schon da. Angekommen ist, Digitalpolitik ist Gesellschaftspolitik und die will ausgehandelt werden. Nieder mit der Revolution, es leben die Mühen der Ebene und wir befinden uns mitten darin.
Mittendrin befinden wir uns auch in einer Art digitalem Krieg, in dem Hackerangriffe auf Staaten, die Einmischung in deren Demokratie an der Tagesordnung zu sein scheinen. Man denke jetzt nur an die letzten Wahlen in den USA oder in Frankreich zum Beispiel.
Und auch in der letzten Nacht hat ein massiver Cyberangriff in rund 100 Ländern zu Systemausfällen geführt. Betroffen waren diesmal unter anderem die Deutsche Bahn, der spanische Telekom-Konzern Telefonica und der National Health Service in Großbritannien.
Die Verletzbarkeit der Systeme ist da oft offensichtlich. Aber was macht das mit unseren Gesellschaften? Auf der Republika ging der ehemalige Schachweltmeister und prominente Kreml-Kritiker Garry Kasparow genau dieser Frage in einer Veranstaltung unter dem Titel Hacking Democracy nach.
Und du hattest ja Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und deine erste Frage zielte in Richtung der kommenden Wahlen in Deutschland. Ob er glaubt, dass Russland hier versuchen wird, Einfluss zu nehmen? Und wenn ja, wie?
Schauen Sie, wir haben längst gesehen, dass hier in Deutschland Fake-Stories verbreitet werden, ebenso wie in den USA oder in Großbritannien während des Brexit. Ich weiß nicht, ob man damit erfolgreich war in Deutschland. Die letzten Umfragen zeigen zumindest, dass die Propaganda nicht so effektiv war, wie Putin sich das gewünscht hätte. Aber vergessen Sie nicht, dass es in Deutschland viele Wähler gibt, die Russisch sprechen. Und Putin wird alles dafür tun, dass diese Menschen nicht für Angela Merkel stimmen. Es geht ihm gar nicht darum, eine bestimmte Gruppe zu stärken. Alles außer Angela Merkel ist gut für ihn.
Considering from what he did before, I think definitely most of the support can go to the fringe groups like AfD or Die Linke.
Ich denke, ganz besonders wird Putin Parteien wie Die Linke oder die AfD unterstützen, weil sie gegen die Europäische Union sind und gegen die führende Rolle Deutschlands in Europa. Er wird seine Propaganda-Anstrengungen verdoppeln und verdreifachen. Und denken Sie daran, dass der KGB schon in den frühen 70ern radikale Gruppen unterstützt hat. Und vielleicht wird er Einfluss nehmen auf diese Gruppen, denn Terrorattacken in Deutschland würden Putin helfen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Putin diese Schlacht verliert und wenn Merkel Kanzlerin bleibt, ist es eine Niederlage für ihn. Dann könnte das ein verheerender Schlag sein, denn Putin hat schon ein paar Mal verloren und er muss beweisen, dass er eine Kraft ist, auf die man zählen kann. Er weiß, in dem Moment, wo ein Diktator schwach aussieht, läuft er Gefahr, von seinen eigenen Anhängern gestürzt zu werden.
Very much a force to be accounted for, because he knows the moment dictator looks weak, he will be in great danger of being overthrown by his own entourage.
Ja, kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen, das Sie gerade veröffentlicht haben. Deep Thinking heißt das, wo die künstliche Intelligenz endet und Kreativität anfängt. Meine Frage wäre jetzt, wo endet denn die künstliche Intelligenz und wo beginnt die Kreativität?
It's a story about my own experience of playing the machines, fighting the machines, working with machines.
Es ist eine Geschichte, in der es um meine Erfahrung mit Maschinen geht, mit ihnen zu spielen, zu kämpfen und zu arbeiten. Die Gründungsväter der Computerwissenschaften wie Alan Turing und Claude Shannon haben von Anfang an Schach als ein ideales Gebiet betrachtet, auf dem man Maschinenintelligenz testen kann. Sie dachten, ein Schachspiel gegen den Weltmeister zu gewinnen, könnte der ultimative Test für Maschinenintelligenz sein. Nachdem ich 1997 das zweite Spiel gegen Deep Blue verloren hatte, wurde uns klar, dass sie sich geirrt hatten. Deep Blue war siegreich, aber nicht intelligent. Ich bin immer sehr vorsichtig damit, den Begriff künstliche Intelligenz zu benutzen. Er vernebelt uns. Wir müssen verstehen, was Intelligenz wirklich bedeutet. Wenn wir von Intelligenz sprechen, meinen wir damit einen Prozess. Und diesbezüglich können wir sehr wenig von Deep Blue lernen. Er kann 200 Millionen Positionen pro Sekunde aneinanderreihen, aber damit erhalten wir keinen Einblick in das Geheimnis menschlicher Intelligenz. Wir müssen darüber diskutieren, wie die Mensch-Maschine-Beziehungen in Zukunft aussehen sollen. Ich bin dafür, dass wir zusammenarbeiten, ohne Panik, ohne all die Hollywood-Dystopien wie bei Terminator oder Matrix. Das ist ein historisches Narrativ. Wir gegen die Maschinen. Was wird wohl mit uns passieren? Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte, in der Maschinen immer bestimmte Arbeiten von den Menschen übernommen haben. Nur dass jetzt die Leute mit den College-Abschlüssen dran sind. Das ist der große Unterschied. Aber das ist Teil einer ganz normalen Entwicklung. Als die Maschinen Handarbeiten übernommen haben, konnten wir damit beginnen, uns darauf zu konzentrieren, unser Denken zu entwickeln. Jetzt übernehmen sie einen Teil des Denkens und wir können andere Sachen machen. Das ist eine Chance für uns, neue Herausforderungen anzugehen. Darüber müssen wir ernsthaft diskutieren und schließlich grundsätzliche Entscheidungen fällen, damit alle Mitglieder der Gesellschaft davon einen Nutzen haben.
Aber was ist denn jetzt qualitativ der genaue Unterschied zwischen also der Intelligenz von Maschinen verglichen mit der von Menschen?
Wir haben immer noch viele Fragen dazu, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Zum Beispiel, kann ein ganz normales Gehirn ohne Körper arbeiten? Maschinen können alles, von dem wir wissen, wie es geht, besser ausführen als wir. Aber ich betone nur die Dinge, von denen wir wissen, wie sie funktionieren. Und es ist eine Illusion zu glauben, wir wüssten, wie die meisten Dinge funktionieren. Das liegt daran, dass wir intuitiv handeln. Maschinen haben Algorithmen. Wir haben eine Bestimmung. Wissen wir, was unsere Bestimmung hier auf Erden ist? Ich denke nicht. Solange wir das nicht wissen, sind wir wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Wir können den Maschinen unsere Bestimmung nicht mitteilen und somit können sie uns nicht ersetzen. Uns unterscheidet noch immer sehr viel von Maschinen. Nehmen Sie die Kunst oder die menschliche Wahrnehmung. Das erfordert die Fähigkeit zu träumen, leidenschaftlich zu sein. Solche Sachen kann man nicht übertragen. Es ist sehr wichtig, immer wieder neue Aufgaben zu finden, die wir mit den Maschinen ausführen können. Aber was wir können, geht über das hinaus, was Maschinen in der Lage sind zu begreifen.
Wenn wir jetzt erwarten, dass das auf uns alle zukommen wird oder sowieso schon passiert, welchen Ratschlag haben Sie denn? Wie soll man damit umgehen?
We all win or we'll lose some. The way to improve yourself is to learn from your defeats.
Wir alle gewinnen etwas und wir verlieren etwas. Man verbessert sich, wenn man von seinen Niederlagen lernt und dabei begreift, wie man etwas besser tun kann. Es gibt vieles, was wir von Maschinen lernen können. Ich bin immer wieder überrascht, dass Leute sich wundern, wenn ich positiv über Maschinen rede. Ich sage nicht, dass alles rosig ist, aber man muss objektiv sein. Das ist die Idee, die im Buch Deep Thinking steckt. Die Erfahrung, die ich teilen möchte, sei objektiv. Wenn etwas falsch läuft, finde heraus, woran es lag und wie du deine Leistung beim nächsten Mal verbessern kannst. Wir haben die Möglichkeit, Maschinen zu lehren, aber auch etwas von ihnen zu lernen. Und wir können auch von der Art und Weise, wie wir mit ihnen kooperieren, lernen.
Eine ganz optimistische Einschätzung von Garry Kasparow, zumindest was unser Verhältnis zu Maschinen angeht.
Was ich auf der Republika ja so toll finde, dass man da so viele Menschen mit so unterschiedlichen Hintergründen kennenlernt oder auch treffen kann, theoretisch. Den Kasparow zum Beispiel, den kannte ich früher nur als Schachspieler oder kenne ihn eigentlich bis heute nur als Schachspieler. Aber wie war der denn so, als du mit ihm gesprochen hast? Er klingt eigentlich ganz sympathisch.
Ja, ich fand das ganz beeindruckend, dass der, als wir uns einander vorgestellt wurden, dass der so mit seinen Ressourcen irgendwie so umging wie so eine Maschine eigentlich. Ja, der war wie in so einem Energiesparmodus und eigentlich kaum ansprechbar, wie in so einem Kokon. Dann begann das Gespräch und dann blühte der auf einmal so auf und erzählte. Dann war das Gespräch offensichtlich zu Ende und dann unterhält man sich ja normalerweise immer noch so ein bisschen danach. Aber da war das schon wieder vorbei. Da war dann schon wieder so der Energiesparmodus eingestellt und er war nicht mehr ansprechbar. Das war irgendwie echt ganz kurios zu beobachten.
Da ist der Computer wieder runtergefahren worden.
Genau.
Wir werden nachher noch von einer anderen hören, die vielleicht so ein bisschen das Gegenteil davon ist. Jetzt aber erstmal: You are what you wear. Du bist, was du anziehst, behauptet Mackenzie Keefe aus Boston im gleichnamigen Song und meint das wohl kritisch. Das Stück stammt vom hörenswerten Album Sumo, ist CC-lizenziert und mit Pay What You Want-Option auf Bandcamp zu haben.
Und schöne Sache, die Einnahmen, die da vielleicht generiert werden, die gehen an Planned Parenthood, der amerikanischen Version von Pro Familia, die gerade schwere Zeiten durchmacht unter Trump.
That's all right now. That's all right.
Mackenzie Keefe, you are what you wear. Nach vielen Jahren der Digitalisierung ist inzwischen auch Ernüchterung eingetreten, was die damit verbundenen Versprechungen angeht. Einer, der sich damit beschäftigt, ist der amerikanische Politikwissenschaftler Stephen Hill.
In seinem Buch Die Startup-Illusion schaut er auf die Schattenseiten der Startup-Ökonomie und die neuen Arbeitsformen, die in der Digitalisierung auf dem Vormarsch sind. Teilzeitjobs, befristete Arbeitsverhältnisse und auch sogenannte Nano-Jobs, bei denen Leute im Internet ihre Arbeit am günstigsten versteigern.
Vera Linz hat Stephen Hill auf der Republika getroffen, ihn gefragt, worin seiner Meinung nach die Startup-Illusion besteht.
The illusion is that somehow the startup economy and startup businesses are going to be.
Die Illusion besteht darin, dass die Start-up-Ökonomie und Start-up-Unternehmen als Antwort betrachtet werden auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Es gibt derzeit einen großen Hype um die Start-up-Ökonomie. Kann Deutschland ein eigenes Facebook schaffen oder ein Google oder ein Apple? Ich beobachte einen gewissen Neid. Das Startup-Fieber hat Deutschland erfasst wie eine Krankheit. Man will das unbedingt auch haben. Dabei ist vieles am Silicon Valley und der Startup-Ökonomie reiner Mythos. 7 von 10 Startups scheitern zum Beispiel. Und 9 von 10 machen keinen Gewinn. Ein Land wie Deutschland kann es sich gar nicht leisten, seine Ressourcen zu verzocken mit Startups, von denen die meisten nie einen Gewinn abwerfen oder viele Jobs schaffen. Das ist nämlich ein weiterer Aspekt der Silicon Valley-Ökonomie. Anders als BMW oder Siemens, die Hunderttausende von Jobs kreieren, beschäftigen Unternehmen wie Google oder Apple gerade mal 60 oder 70.000 Menschen. Und Uber, Amazon und sogar Facebook haben weniger als 10.000 Mitarbeiter. Diese Unternehmen nutzen Software, Algorithmen und Computer, um so viele Menschen wie möglich zu ersetzen. Man darf von den Start-up-Unternehmen nicht zu viel erwarten. Sie können dabei helfen, einen Fuß in die digitale Wirtschaft zu bekommen, aber sie sind nicht die Antwort auf das, wonach Deutschland sucht.
They can provide a foot into the digital economy, but they really aren't going to be the answer that Germany is looking for.
Deutschland und Europa, Sie haben es schon erwähnt, wollen den USA folgen und eine Startup-Kultur fördern. Es gibt Programme, die Startups dabei unterstützen sollen, zu wachsen. Und Sie sagen, das sollte man nicht tun. Warum?
Okay, Germany wants to promote a startup culture, and that's fine.
Okay, Deutschland will eine Startup-Kultur fördern. Das geht in Ordnung. Aber was Deutschland hat, was einzigartig ist und wirklich innovativ, das ist der Mittelstand. Kleinere und mittlere Unternehmen, die 60% der Jobs schaffen. Wenn Deutschland eine digitale Ökonomie aufbauen will, muss es einen Hybrid herstellen aus der Startup-Kultur und dem Mittelstand. Niemand anderes versucht so etwas, auch nicht die Vereinigten Staaten. Der Mittelstand muss herausfinden, wie er das Digitale für sich nutzen kann. Die Kulturen sind sehr verschieden. Der Mittelstand ist familienorientiert. Er hat Geld und kann Umsätze machen mit großartigen Produkten. Startups sind jung, in Städten zu Hause und technikorientiert. Sie haben wenig Geld, das sie in ihr Business stecken können. Deutschland sollte dafür sorgen, dass der Mittelstand und die Startup-Hipster miteinander in Berührung kommen. Wie viele der Startup-Leute sind schon mal aufs Land gefahren und haben Mittelständler danach gefragt, was sie brauchen, welche Produkte sie für sie entwickeln können? Praktisch passiert so etwas gar nicht. Genau darauf muss sich Deutschland aber fokussieren, anstatt darüber nachzudenken, wie man das nächste Facebook oder Apple oder Google kreieren kann.
Sie sagen auch, dass wir einen neuen Blick auf die Arbeit entwickeln müssen.
Ich hoffe, dass Deutschland darin führend wird, herauszufinden, wie man Teilzeitjobs aufwerten kann. Denn dahin geht die Wirtschaft. Wir werden zunehmend Teilzeitjobs und befristete Arbeitsverhältnisse bekommen. Deutschland hat 50% mehr solcher Jobs als die Vereinigten Staaten. Ihr entwickelt euch mehr zu einer Freelancer-Gesellschaft als die USA, was im Gegensatz zu dem steht, was die Menschen hierzulande glauben. In Deutschland weigert man sich in gewissem Maße, diese Trends zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn man sich dem verweigert, kann man auch nicht darüber nachdenken, wie man darauf reagieren soll. In der deutschen Regierung nimmt man immer noch an, dass es genug Vollzeitstellen geben wird. Die Gewerkschaften sind sich zwar des Trends zu mehr Teilzeit- und vorübergehenden Arbeitsverhältnissen bewusst, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wir müssen herausfinden, wie man diese Teilzeitjobs in bessere Jobs umwandelt.
Es scheint, dass wir einen neuen Sozialvertrag brauchen, einen digitalen Sozialvertrag. Was sollte dieser beinhalten?
Ein neuer Sozialvertrag für die digitale Zeit.
Ein neuer Sozialvertrag für das digitale Zeitalter würde diese Jobs als okay akzeptieren. Und er würde Sicherheit und langfristige Perspektiven dafür nicht opfern. Im Moment ist es so, dass man entweder einen flexiblen Job hat oder Sicherheit. Beides geht nicht. Wir brauchen aber Jobs, die beides bieten: Flexibilität und Sicherheit. Im derzeitigen System ist das nicht möglich. Ein neuer Sozialvertrag würde einen Weg finden, dass Teilzeitjobs in Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden, die flexibel und sicher sind. Wir sind hier auf der Republika. Hier sind jede Menge Freelancer. Wenn wir herausfinden, wie man Teilzeitjobs aufwertet, könnten wir das innovative Potenzial und den Genius freisetzen, der hier rumschwirrt. Wir könnten ihn zum Leuchten bringen, anstatt dass diese Leute immer nur strampeln müssen, um zu sehen, wie sie von einem Job zum nächsten kommen.
Give it the protection that it needs to shine, you know, instead of always be struggling and figuring out, God, where is my next job coming from?
Einen neuen Sozialvertrag fordert Stephen Hill. Eine Forderung, die ja erstmal gar nicht so neu klingt.
Aber interessant, dass ein Amerikaner braucht, um einem solche Selbstverständlichkeiten irgendwie zu erzählen. Patterned Silence, das klingt nicht nur nach den 80er Jahren, sondern ist auch aus den 80ern. Patterned Silence von The Modern Art.
The Modern Art mit Patterned Silence. Wie lösungsorientiert war sie, die Republika 2017 in Berlin? Das fragen wir uns heute und diese Frage führt uns jetzt direkt zu Nelly Ben-Hayoun. Die französische Designerin, die gehört ganz sicher zu den Paradiesvögeln ihrer Branche und sicher auch zu denen auf der Republika.
Stühle, technische Geräte oder ähnliche Gegenstände des täglichen Gebrauchs designt sie nämlich nicht. Sie ist eine Experience-Designerin. Was das heißt, bei Nelly Ben-Hayoun, da verschwimmen die Grenzen zwischen Performance, Wissenschaft, Kunst und Gestaltung.
Sie hat zum Beispiel mit ganz viel Beharrlichkeit das International Space Orchestra gegründet. Hier haben Wissenschaftler der NASA und anderer Weltraumorganisationen zusammen mit Musikern wie Damon Albarn, Beck und Prodigy musiziert und die Musik dann ins All geschickt.
Wir haben die Vielrednerin, die sich selbst manchmal mit einem Hammer vergleicht und den Spitznamen Willy Wonka des Designs und der Wissenschaft trägt, nach ihrem Vortrag auf der Republika gesprochen. Unsere erste Frage, was genau versteht sie unter ihrem Design of Experience?
So for me it's been, you know, for me the design of experiences is that it's kind of bringing together theatrical.
Für mich geht es darum, Praktiken des Theaters, des Films und des Designs mit Philosophie und Politik zusammenzubringen. Meine Arbeit findet im Kontext verschiedener Institutionen statt. Ich arbeite mit der NASA zusammen, mit dem SETI-Institut, also dem Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, oder mit WeTransfer, einem digitalen Unternehmen. Ich bin in diesem Sinne also ein Hybrid. Ich arbeite an all diesen verschiedenen Orten, weil ich mit der Debatte, die ich ins Leben rufen möchte, jeweils ein ganz unterschiedliches Publikum erreichen will. Design kann für mich jede Art von Format annehmen, solange Machtstrukturen hinterfragt werden, beziehungsweise von innen aus dem Kontext der jeweiligen Institution heraus modifiziert werden. Daran, das zu erreichen, arbeite ich seit 5 Jahren.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, steht am Ende dieses Designprozesses nicht unbedingt ein fertiges Produkt, sondern es geht eher um so eine Art Erfahrungsgeschichte, die da kreiert und designt wird. Können Sie da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen?
So an example of that would be, for example, a project.
Ein Beispiel wäre da ein Projekt, das wir vor 5 Jahren durchgeführt haben und das immer noch läuft und das ich für sehr wichtig halte, ein langfristiges Produkt. Das International Space Orchestra ist ein Orchester, das aus Weltraumwissenschaftlern besteht, die für die NASA, das SETI-Institut oder die Singularity University arbeiten, also eine Gemeinschaft von Weltraumwissenschaftlern des Silicon Valley. Wir haben all diese Leute dazu gebracht, ein Instrument zu spielen. Da bekommt jemand aus dem Vorstand der NASA zwar ein Instrument, das sehr laut ist, aber er darf nicht reden. Ein junger Angestellter, der gerade erst bei der Weltraumbehörde angefangen hat, bekommt dagegen im Orchester die Rolle des NASA-Chefs zugeteilt. Wir haben also innerhalb dieses Orchesters eine Aufteilung konstruiert, die diese Mikrodiskussion ins Rollen bringt mit der entsprechenden kritischen Reflexion darüber, wie die Zukunft der Weltraumforschung aussehen sollte. Was das International Space Orchestra bei unserem ersten Reenactment, also unserer ersten nachgestellten Szene gemacht hat, bestand darin, alles das darzustellen, was bisher im Weltraumprogramm schiefgelaufen ist. Nicht die schönen Dinge, die funktioniert haben, sondern eher die Komplexität der Funktion des heutigen Weltraummitarbeiters. Es wurde zu einer Art griechischen Tragödie. Ich habe also überlegt, wie man Methoden dramatischer Praktiken wie dieser in den Kontext einer Institution einbringen kann, wobei die Erfahrung für mich schon die Form eines Produktes darstellt, eingebettet in diese Institution.
Wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Webseite geht es bei Ihnen ja so um sehr extreme Experimente. Es geht darum, zum Beispiel in die Tiefen des Ozeans zu reisen oder einen Vulkan in einer Küche explodieren zu lassen oder in die Hitze des Kerns der Erde irgendwie vorzudringen. Das klingt alles sehr extrem und Sie wollen das den Leuten offensichtlich, die diese Experimente bei Ihnen bestellen oder bei denen Sie die performen, näher bringen. Was ist denn der Sinn oder die Motivation dahinter?
Die Leute sehen mich als Wissenschaftskommunikatorin, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich komme viel eher aus dem Bereich der öffentlichen Perspektive in die Wissenschaft. Ich als Mitglied der Öffentlichkeit finde es zum Beispiel total faszinierend, dass es jetzt Experimente gibt wie das des Large Hadron Colliders in Genf, bei dem die ersten Sekunden des Big Bang reproduziert werden. Ich finde das fantastisch. Aber als Teil der Öffentlichkeit fühle ich auch, dass ich dabei sein sollte, wenn das durchgeführt wird, weil ich den Thrill spüren möchte, diese Erfahrung außerhalb der Realität. Wenn man kein Experte ist, kein Physiker, sind die Chancen, jemals dorthin zu kommen, natürlich minimal. Es ging mir also darum, zu versuchen, eine Methode oder Disziplin zu definieren, die es der Öffentlichkeit erlaubt, Zugang zu finden zu dieser Form des Erhabenen in der Wissenschaft. Man soll erfahren können, was es bedeutet, nahe an einem Vulkan zu sein, nicht weil man es als Unterhaltungsvehikel haben möchte, sondern weil man sich an einer Konversation darüber beteiligen will, wo die Unterhaltung sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht hinentwickeln wird. Es geht darum, wie man in seinem Wohnzimmer zum Astronauten werden kann oder wie man einen Raketenstart erleben kann. All das kann aber nicht passieren, wenn es nicht gemeinsam mit Experten entwickelt wird. Ein großer Teil der Arbeit besteht also darin, diese Experten an Bord zu holen, damit man Erfahrungen mit Bedeutung erschaffen kann, damit ich die Öffentlichkeit nicht anlüge, wenn ich ihnen sage, dass sie nun einen Raketenstart erleben. You can make meaningful experience and I'm not lying to a member
of the public when I tell them that they experience a rocket liftoff. Aber wie reagiert denn die wissenschaftliche Welt so auf Sie? Und ich kann mich erinnern, in Ihrem Vortrag hatten Sie erzählt, dass Sie die NASA ewig genervt haben mit E-Mails, immer wieder, bevor die Sie rangelassen haben. Wie reagieren die auf Sie?
Well, so, you know, there is this theatrical practices, which is called theater of cruelty.
Es gibt da diese Theaterform, die Antonin Artaud zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden hat, das Theater der Grausamkeit. Das ist nichts Neues. Dabei ging es darum, in eindringlicher Form mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Was Antonin Artaud gemacht hat, war, dass er sich zum Beispiel auf sein Publikum erbrochen oder Blut gespuckt hat, was zu sehr intensiven Reaktionen der Zuschauer geführt hat. Was ich versuche, wenn ich ein Projekt beginne, ist, mich zu einem gewissen Grad dieser Technik des Theaters der Grausamkeit zu bedienen. Ich gehe die Dinge sehr direkt an. Ich versuche mich nicht in höflichen Diskussionsformen. Wir beginnen das bereits auf einer leidenschaftlichen Ebene. Und für mich ist das die Ebene, auf der Innovation entsteht. Sie haben schon recht damit, dass einige denken, wir würden uns der Holzhammer-Methode bedienen, dass wir immer wieder ankommen, bis aus einem Nein ein Ja wird. Das ist eine Methode, die ich nicht nur bei Projekten mit öffentlichen Institutionen anwende, sondern auch als ein allgemeines Werkzeug im Leben, indem ich ein Nein einfach nicht als Antwort akzeptiere.
Just as a general toolkit in life, like just not accepting a no for an answer.
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Nicht immer ganz einfach zu verstehen, die Nelly Ben-Hayoun, aber einzigartig auf jeden Fall in ihrer Art und auch in ihrem Ansatz, Design und Wissenschaft zu verbinden. Anders schafft man das ja wahrscheinlich auch nicht, die NASA zu überreden, ein Orchester mitzugründen. Die französische Experience-Designerin Nelly Ben-Hayoun.
Wie fanden wir die eigentlich? Also ich muss ehrlich sagen, man hat es ja hier gehört, da sind auch so Flaschen umgefallen im Hintergrund.
Das hat sie nicht gemacht.
Das war nicht sie, aber wir waren da in so einem Raum, wo ganz viele Leute um uns herum waren. Und die sprühte ja, die hat ja so eine unglaubliche Energie ausgestrahlt. Ne?
Die war überwältigend, auch in ihrem Wortschwall.
Ja, aber fandst du es, also ich muss ehrlich sagen, während des Interviews, ich habe 2/3 von dem, was sie gesagt hat, nicht verstanden.
Ich auch nicht. Aber ich fand sie sehr ansteckend in ihrer Lebendigkeit und in ihrer Energie so.
Ich hatte sie vor ein paar Monaten in London gesehen, auf dem Convergence Festival. Da war auch so ein Festival, wo Tech und Musik sich verbunden haben. Und da hat sie den Abend eigentlich gesprengt, weil sie auf der Bühne stand und ihren Vortrag nicht beendet hat. Sie hat eine Stunde, glaube ich, länger geredet, als sie eigentlich sollte. Und dadurch hat sich alles nach hinten verschoben. Hier bei der Republika war es ein bisschen anders, ne?
Da wurde sie dann unterbrochen.
Als sie eigentlich gerade erst loslegen wollte. Wir bleiben noch so ein bisschen beim Thema Nerds, die Musik machen. Als Nerdfunk nämlich kategorisieren Porky's Groove Machine aus Wisconsin ihre Musik. Das als Anheizer für ihre Konzerte gedachte PSA lässt dann auch ordentlich die Funken sprühen. Wir hören aber nur kurz rein.
Lavot, Alav, out loud. Das war das Thema der Republika 2017. Ein Gegenentwurf zum Gehate und Gezerre, die nicht nur das Netz zu beherrschen scheinen.
Mal wurde bei der Republika über Bande geliebt, mal auch ganz direkt. Im Gedächtnis könnte einem zum Beispiel der Satz von Margarete Stokowski bleiben: Liebe und Solidarität, das kriegen Rechte einfach nicht hin. Sie können nicht mal im Ansatz so tun, als stünden sie davor, hat sie auf ihrem Vortrag erzählt.
Auch Friedemann Karich beschäftigt sich sehr direkt mit der Liebe. Wie wir lieben, hieß ganz explizit auch sein Vortrag und so heißt auch sein Buch. Kurz gesagt ist er der Meinung, dass Monogamie, also das Zusammenleben und auch Bleiben mit nur einem Partner nicht praktikabel und auch nicht besonders ehrlich ist.
Tinder, Grindr und was es sonst noch so an Dating-Apps gibt, verheißen uns zwar eine große Freiheit, machen es aber letztendlich auch nicht leichter. Wo ist das Problem, Friedemann Karich?
Die Freiheit ist immens, die ist ungekannt. Ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder mal vor Augen halten, wie unfassbar frei wir in den privilegierten westlichen Gesellschaften, zumindest als heterosexuelle weiße Menschen sind. Das kann man so mal feststellen. Und ja, es hat sich einiges verändert. Wir haben andere Technologien. Was sich nicht verändert hat, ist unser Beziehungsmodell, unser romantisches Liebesideal. Das ist noch ziemlich genau das Gleiche wie vor 100 oder 150 Jahren und es funktioniert immer schlechter und Technologie zeigt uns diese Schwächen sozusagen immer mehr auf, weil, wie du gesagt hast, wir können den idealen Partner finden, in Anführungszeichen, weil wenn wir den haben, dann passiert es uns doch relativ oft, dass wir nach ein paar Jahren oder 10 Jahren merken, so ideal war das gar nicht und dann kommt der Nächste und das nennen wir dann serielle Monogamie. Das ist eigentlich ein riesiger Selbstbetrug, weil wir an allem rumdoktern, an uns selber und Therapien machen und Tinder benutzen und so weiter und am Ende vielleicht sogar die Smartphones dafür verantwortlich machen, dass es nicht klappt, aber wir gehen nicht an den Quellcode unserer Beziehung, also ans Modell.
Das heißt, wir nutzen die digitalen Technologien nicht, um unser Liebesleben per se mal auf den Kopf zu stellen und zu ändern, sondern wir nutzen die digitalen Technologien im Grunde, um damit fortzusetzen, was wir bisher immer schon gelebt haben und daran zu scheitern.
Ja, genau. Das ist der Klassiker der symptomatischen Behandlung von Problemen, anstatt an ihre Wurzeln zu gehen. Mir geht es aber noch weniger um die digitalen Technologien, weil ich glaube, die werden bei Liebe und Sex oft überschätzt oder die werden sozusagen ja als Sündenbock genommen für Entwicklungen, die so nicht passen. Wir hätten ja auch vor dem Handy, vor dem Internet die Freiheit gehabt, an unseren Modellen was zu ändern oder zu erkennen, ich wechsle alle 5 Jahre den Partner, irgendwas stimmt da nicht, vielleicht muss ich mir da mal Gedanken machen oder ich wurde schon wieder betrogen, was läuft da von dem Modell her schief. Aber andererseits könnte man natürlich annehmen, dass wir die Technologien nutzen, um freier zu sein, um uns zu informieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sicherlich heute Leute, die abseits des Mainstreams leben und lieben wollen, ganz anderen Informationspool haben durch das Internet. Allein ganz banal auf Wikipedia nachschauen können, wie heißen diese Modelle. Diese typische Koordination und Kommunikation unter Gleichgesinnten in der Nische, die ermöglicht natürlich erst das Internet.
Aber habe ich das dann richtig verstanden? Es geht dir um Polygamie sozusagen, darum, jeder kann jeden lieben und so viele gleichzeitig wie möglich. Aber dafür ist doch zum Beispiel Tinder ein ideales Ding, oder nicht?
Also Polygamie oder Polyamorie oder offene Beziehung, die beschreibe ich jetzt in meinem Buch. Die sind für mich nur ein alternatives Modell, was vielleicht, wenn man sich das evolutionär anschaut, besonders viel Reiz hat oder gerade auch so ein bisschen in Mode ist. Ich glaube aber, dass gerade Tinder ja nur auf etwas aufsetzt, was ein Urbedürfnis des Menschen ist, nämlich Partnersuche, es vereinfacht die natürlich und sozusagen das Abbauen von Transaktions- und Informationskosten. Früher war es natürlich ungleich schwieriger, jemand Neues kennenzulernen und Gemeinsamkeiten rauszufinden. Online-Dating-Systeme helfen uns da natürlich, trotzdem helfen sie uns nach 4 Jahren Beziehung eben nicht mehr. Und eigentlich perpetuieren die nur ein romantisches Ideal, das uns sagt, du musst nur den Richtigen finden, dann wird alles gut. Und ich glaube, das ist einfach nicht wahr, weil dieses alles wird gut und Happy End ist eigentlich nicht in uns biologisch angelegt. Und dazu müssen wir eben anders an die Modelle ran.
Wie erklärst du dir denn, dass das so resistent ist, dass sich das so hält, dieses Modell? Und vor allem, dass sich bei diesen ganzen Offenheiten, die wir leben können und auch bei spezifischen Wünschen, die wir ausleben können und die wir viel zielgenauer auch irgendwie ausleben können, weil wir zum Beispiel mit unseren Vorlieben im Netz unseren Gegenpart viel besser finden können. Trotz all dieser Freiheiten scheint sich so ein heteronormatives Modell durchzusetzen. Sagst du auch, warum?
Also erstens ist der Mensch ein sehr, sehr träges Tier und wenn er einmal ein kulturelles Modell adaptiert hat, dann bleibt er dabei. die Monogamie darf man nicht unbedingt so gering schätzen. Die war mal eine unfassbar schlaue Strategie des Menschen. Und sie war zwar mit sexueller Unterdrückung verbunden, sie war blutig, aber sie hat uns sozusagen zum Mond fliegen lassen, weil sie uns erlaubt hat, sehr starke, große, prosperierende Gesellschaften und Nationalstaaten aufzubauen und gewissermaßen Fortschritt zu schaffen. Auch natürlich, weil Menschen besser zu regieren und zu knechten waren. Das heißt, wir sind schon sehr lange in diesen Mustern und Denkmodellen. Das abzulegen innerhalb von, wie wir uns das immer vorstellen, 10 Jahren, weil einer eine schlaue Idee hat und alle machen es nach, so funktioniert ja der Mensch und so funktioniert gesellschaftlicher Wandel nicht. Auch, und das ist ein trauriger Aspekt, weil die Abweichler, die die alternativen Modelle leben, vom Mainstream relativ schnell wieder auf Linie gebracht oder ausgegrenzt werden, weil da eine große Aggression herrscht und weil solche Inspirationen durch Alternativen eben eher immer als Irritation angesehen werden und nicht als eine gute Idee, die man erstmal so existieren lassen kann.
Was wäre denn dann dein Fazit so? Wie sollte die Liebe der Zukunft aussehen? Also wie soll man das Zusammenleben zwischen 2, 4, 6 organisieren?
Also ich tue mich immer ein bisschen schwer als Dr. Sommer jetzt den Menschen da draußen zu erklären, was sie im Bett oder sonst wo zu tun haben. Deswegen möchte ich auf die Frage in der Ich-Form antworten. Es funktioniert für mich ein bisschen besser. Ich habe nach der Auseinandersetzung, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, 0,0 Bereitschaft mehr, vererbte Regeln und Traditionen einfach so hinzunehmen. Ich will wissen, warum ich so zu leben und zu lieben habe, wenn mir das irgendjemand vorgibt. Vielleicht ergibt es ja dann Sinn in der Auseinandersetzung und ich möchte vor allem in meinem Fall mit meiner Partnerin offen darüber sprechen, was uns gut tut und was nicht und nicht einfach irgendwas annehmen und mich dann hinterher wundern, dass es nicht funktioniert. Und das wäre so das Fazit, was ich für mich ziehe. Liebe ist frei, Liebe ist verhandelbar und wie wir das jeden Tag sozusagen umsetzen, darf nur von meinem persönlichen Glück und von dem Glück meiner Partnerin bestimmt werden und von keiner anderen Vorstellung, von keinem Film, von keiner Love Story, von sonst irgendwas, was sozusagen von oben kommt.
Friedemann Karik über mögliche neue Formen des Liebens und des Lebens, ziemlich konkret in seinen Lösungsvorschlägen auch. Er und die anderen, die wir hier in dieser Republika-Ausgabe von Breitband zu Wort kommen ließen, die sind natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem riesigen Angebot, das die Republika da geboten hat.
Ein paar Stimmen, die haben wir jetzt noch. Bevor wir uns verabschieden, bekommt nämlich unser Reporter Moritz Metz noch einmal das Wort. Seine Aufgabe: überprüfen, ob es A stimmt, dass jeder zweite Besucher der Republika Blogger oder Journalist ist und ob B der eigentliche Sinn der Veranstaltung das Herumstehen im Hof bleibt. Außerdem sammelte er die allerbesten Nachguckempfehlungen der Welt von Kollegen aus der Journalie.
Entschuldigung, ganz kurze Frage, seid ihr Blogger oder Journalisten?
Nein.
Darf ich euch fragen, seid ihr Blogger oder Journalisten?
Blogger.
Ebenfalls.
Journalist.
Du bist auch Journalist oder Blogger?
Ich will hier gar nichts reden.
Ich bin Journalistin, ja.
Ich war mal Blogger.
Na, sind wir noch.
Nein.
Tja, Bummer, meine erste These vom Hof der Republika, dass nämlich jeder zweite der Leute hier eine Journalistin oder ein Journalist oder Blogger oder Bloggerin ist, diese These geht so nicht mehr auf, war vielleicht früher mal so, aber mittlerweile ist es nur noch ungefähr jeder Dritte auf der Republika. Und damit kommen wir zu These 2. Entschuldigung, stimmt ihr meiner These zu? Es ist eigentlich viel wichtiger, im Hof bei der Republika rumzustehen. Dafür wurde die eigentlich gemacht, als dass man sich jetzt irgendwie Vorträge anguckt.
Absolut. Dafür ist man da.
Das sehe ich auch so.
Nein.
Wenn das Wetter stimmt, dann hat man einen Gewissenskonflikt. Kriegst du die BWLer-Antwort. Es kommt drauf an, mit welchem Ziel du hergekommen bist.
Also mal ja, mal nein.
Ja, wenn man niemanden trifft, geht man in die Vorträge.
Ich gucke mir auch ganz gern Vorträge an tatsächlich und bin auch deswegen hier.
Okay, es ist ein bisschen komplizierter mit These Nummer 2. Nicht jeder guckt sich nur Vorträge an oder nicht jede steht nur im Hof herum. Wobei das im Hof herumhängen auf jeden Fall seine Vorteile hat, wenn wie jetzt zum Ende der Republika die Sonne reinscheint und alle am Bier nippen und es sich Journalistentrauben bilden, die sich darüber unterhalten, welche Vorträge sie alle auch nicht angucken können und sich vielleicht auch gegenseitig Vorträge empfehlen. Wir machen das jetzt zumindest mit These Nummer 3, die heißt, das sind die 3 besten Vorträge, die wo andere Journalisten, Kollegen angeguckt haben. Ich nicht, aber es ist ja alles bei YouTube und man könnte das sich ja später mal angucken, wenn man Zeit hat dafür. Also jetzt, Chris Köver von der Wired. Was fandest du besonders gut bei der Republika?
Ich komme gerade aus dem Talk von Trevor Paglen. Das ist ein amerikanischer Künstler, der eigentlich ganz stark von der Fotografie kommt. Und er hat gesprochen darüber, wie da gerade eine Verschiebung stattfindet. Der Großteil der Bilder, die heute generiert werden, sind gar nicht mehr Bilder für Menschen, sondern Bilder, die Maschinen füreinander herstellen, also zum Beispiel Image Recognition oder Gesichter, die gescannt werden im öffentlichen Raum.
Wir gucken jetzt hier gerade mal rein auf dem iPad über WLAN. Die Sachen sind jetzt schon von der Bühne 1 zumindest im Netz verfügbar zum Nachgucken. Kannst du dich gerade erinnern, was war diese Stelle, wo redet er da drüber, Trevor Palin?
Das ist genau die Stelle, wo er meint, diese Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Also es gibt keine, sagen, neutrale Technologie oder Wahrnehmung und dann noch das Politische, sondern das Politische, das ist immer schon in der Technologie mit drin. Und wir können nicht Bilder interpretieren, ohne eben das ganze kulturelle Wissen darum. Deswegen ist es nicht auseinander dividierbar.
Because meanings can change, it means that societies can evolve.
Jeder Dritte auf der Republika ist Journalist und wir von der Journalie, wir treffen uns gerne im Hof und reden über Vorträge, die wir alle nicht sehen konnten. Aber du konntest einen sehen, Kollege Markus Franjör von Deutschlandfunk Nova.
Der Vortrag von Kübra Gümüşer hat mich sehr beeindruckt auf der großen Bühne bei der Republika. Es ging um Klischees und wir hören einfach mal rein.
Hinterherzuräumen, Dinge gerade zu rücken, versuchen, größeren Schaden abzuwehren und immer auf Abruf bereit zu sein für den nächsten Hirnriss, den man als intellektuellen Diskurs oder legitime Islamkritik verkauft.
Ein Dreh, den ich mitgenommen habe, war halt, dass ein Klischee nicht ein Problem ist, weil es falsch ist, sondern weil es nicht die ganze Geschichte erzählt. Das hat mich ziemlich beeindruckt, weil das konnte man sofort nachvollziehen. Also es ist das Problem, wenn man nur Klischees thematisiert, heißt das nicht, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmen kann, aber du blendest halt bestimmte Teile aus, die extrem wichtig sind, um einfach ein objektives Bild zu bekommen, ein gutes Bild zu bekommen, um was zu verstehen.
Und auch die Form des Vortrags war gut.
Ja, sie hat unglaublich Drive, sie redet sehr, sehr schnell, dafür hat sie sich ja am Schluss entschuldigt, aber man merkt halt einfach, wie sie da drin ist, wie wahnsinnig klug das ist und wie hoffnungsvoll sie trotzdem noch ist. Und die ganzen Leute waren eigentlich nur beeindruckt, die zugehört haben. Und danach hat sich erstmal auch nicht so viele Leute getraut, noch eine Frage zu stellen. War auch schwierig, da eine Frage zu stellen. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, der Vortrag.
Kann man sich nachgucken auf YouTube und ist verlinkt bei uns auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Drei Thesen, drei Republika 2017 Nachgucktipps von inzestiösen Journalisten. Diesmal Thomas Mehringer vom Zündfunk in München. Du warst auch 3 Tage hier.
War ich, genau, richtig.
Und hast nicht so viel Gutes gesehen, aber einen Vortrag möchtest du trotzdem empfehlen.
Genau, möchte ich. Es ist Miriam Meckel gewesen am zweiten Tag.
Ich habe das schon mal hier drin. Die steht da mit einem weißen Kopftuch auf der Bühne.
Ich glaube, es ist eine Mütze und ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie recht leger aufgetreten ist. Als sie, glaube ich, vor 2 Wochen noch ein Podium mit Angela Merkel moderiert hat, war das, glaube ich, ein Hosenanzug. Aber hier auf der Republika eher leger, passte aber irgendwie auch zu dem Vortrag, den sie gehalten hat. Sie hat über Brain Doping so ein bisschen gesprochen. Also was wir heute schon mit unserem Hirn alles machen können mit künstlichen Mitteln und das fand ich sehr, sehr spannend. Also erstens, weil sie eine Performerin ist und zweitens aber auch inhaltlich hat mich das tatsächlich sehr zum Nachdenken gebracht. Sie hatte zum Beispiel einen Cyborg in ihrem Beispiel, wie man sich sozusagen dopen kann oder sein Hirn noch aufpumpen kann, hat noch mehrere Beispiele gebracht und das war einerseits ein bisschen creepy, auf der anderen Seite aber tatsächlich sehr, sehr spannend, wo es denn mal hingehen könnte.
Moritz Metz mit seinen Eindrücken von der Republika 2017. Damit sind wir dann auch am Ende dieser Sendung, die einmal mehr das Unmögliche versucht hat, nämlich diese dreitägige Konferenz in Berlin mit ihren Hunderten von Vorträgen und Diskussionen in eine knappe Stunde zu pressen.
Wir müssen aber auch noch so eine Art Fazit ziehen. Was würdest du sagen, Republika 2017, was ist so dein erster Gedanke dazu?
Ja, also ich habe jetzt auch nur so einen Ausschnitt mitbekommen. Was ich interessant finde, ist, dass natürlich so die Themen, die da aufgekommen sind, also einmal freie Liebe oder auch das Thema Sicherheit sozusagen, was der Kasparow ja auch aufgebracht hat oder dann das Thema, was hatten wir noch? Das Design war natürlich, das fiel halt so sehr daraus. Oder dann aber auch der neue Sozialvertrag. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das sind alles so Forderungen. Die haben wir auch schon mal vor ein paar Jahrzehnten irgendwie gehört. Also es ist...
Aber vielleicht ist das gerade so, dass jede Generation eben diese Erfahrungen selber machen muss und die Digitalisierung stellt halt vielleicht diese ganzen Aspekte, ja, bringt die auf einmal wieder auf die Tagesordnung.
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Gut. So viel dazu. Ja. Im Programm vom Deutschlandfunk Kultur geht es gleich weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Eins der Themen dort, der Stückemarkt beim Berliner Theatertreffen. Und wir sagen Tschüss, mein Name ist Martin Böttcher.
Und ich bin Katja Bigalke, machen Sie es gut.
mein.